Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Bei mir sind unsere zwei deutschen Erfolgsproduzenten Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir mal wieder Zeit haben, ausgiebig zu quatschen.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns, ja.
Man darf gar nicht mehr sagen Musikproduzenten, man muss eigentlich sagen Musicalproduzenten. Wenn ich das so betrachte, rückwirkend, dann macht ihr im Augenblick mehr Musical als alles andere.
Ich glaube, wir machen nur noch Musicals, oder?
Ich glaube auch. Also ich denke darüber eigentlich gar nicht nach, was ich mache. Ich mache das einfach. Also ich meine, es ist schon so, dass Musicals schreiben eigentlich am meisten Spaß macht. Ja, und deswegen machen wir es, glaube ich, auch.
Ja.
Weil wir sind jetzt so alt, wir machen nur noch was, was uns Spaß macht.
Sag das nicht immer so, wir sind im gleichen Alter. Das ist immer blöd, wenn du, wir sind so alt. Wir fühlen uns aber gar nicht alt.
Ja. Aber geht's dir nicht auch so, dass du eigentlich immer glücklicher wirst?
Ich bin schon seit Jahren glücklich.
Siehste.
Weißt du, irgendwann, ich bin sowieso hier der älteste Mitarbeiter in diesem Sender, weißt du?
Ich bin ganz unglücklich, weil ich bin der Jüngste.
In dieser Runde, ja.
Ja, auch du wirst eines Tages glücklich.
Nein, aber es ist ein bisschen so mit dem Musical machen, wie damals bei Rosenstolz. Wir haben halt wieder die Hoheit. Wir können machen, was wir wollen. Uns vorwerkt keiner rein. Es gibt keinen Künstler, der meckert, irgendwie der Song gefällt ihm doch nicht oder der Text muss irgendwie abgeändert werden. Wir sind hier die Hoheit im Kreativen. Das ist natürlich ganz toll.
Das ist super. Es geht nichts über euch. Wenn ihr sagt, wir machen so, dann wird es so gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Ulf, du hörst dich an wie der letzte Diktator gerade. Also ganz ist nicht. Also das Schöne am Musical ist natürlich dieses Teamwork.
Das tut doch nicht und, so.
Nein, aber wenn wir, bevor man ein Musical anfängt zu proben oder auf die Bühne zu bringen, muss es ja geschrieben werden. Und das ist natürlich das Schöne, das ist dann mit dem jeweiligen Autor oder Autorin, da ist es dann ein Zweier- oder Dreier-Team und das genießen wir schon sehr.
Ja.
Und dann ab dem Moment, wo geprobt wird, da geben wir natürlich ab, weil es wäre ganz komisch, wenn Ulf den Tänzern das vortanzen würde. Und noch komischer wäre es, wenn ich es vortanzen würde.
Und dann passiert oder das aber.
Ich habe gerade Bilder
im Kopf. Du hast noch nie was Sie können jetzt das Radio auch ausschalten und euch vorstellen, wie wir vortanzen. Nee, das machen wir nicht. Also das ist wirklich das Schöne am Musical. Eigentlich es ist doch sehr familiär. Ne? Also es ist wie ein Zuhause im Theater des Westens. Wir sind eigentlich ständig da und man findet uns auch oft in der Kantine.
Da wird er getanzt.
Genau.
Ich glaube, wir sollten da anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir waren damals, als wir das letzte Mal uns getroffen haben, kurz vor Kudamm 56 und ihr konntet nur darüber berichten, wie es sein könnte. Und mittlerweile wissen wir alle, wie es ist und wie es war und es war großartig.
Eigentlich war es ja angelegt, dass Kudamm 56 viereinhalb Monate im Theater des Westens spielt und dann ist Schluss für Peter und Ulf im Theater des Westens. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später und aufgrund von Ulfs tänzerischen Qualitäten dürfen wir da immer länger sein. Und hatten dann Romeo und Julia gemacht, dann kam Kudamm 56 zurück und jetzt kommt Kudamm 59. Es ist eigentlich, und es geht für uns alles wahnsinnig schnell irgendwie gerade. Das ist ein bisschen blöde, weil man kann es gar nicht so genießen, wie man eigentlich möchte.
Ja, ne? Also die schönste Zeit ist genau jetzt. Also wir befinden uns in den Hochproben.
Und am 12. April.
Ja, ich freue mich das ganze Jahr genau auf diese 8 Wochen. Und das ist jetzt, wir sind gerade mittendrin und das ist schwierig zum Schlafen. Also ich kann kaum pennen, weil ich so aufgeregt bin. Es ist ein bisschen so wie, ich fühle mich wie so ein Kind, was sich auf Ostern freut und auf den Osterhasen und immer noch an den Osterhasen glaubt.
Ja, und das ist ja schon wieder an dir vorbeigegangen.
Ne? Ja, genau.
Ich fasse das mal zusammen für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja? Also die Premiere von Kudamm 56 war am 29. November 2021. Und das wurde dann erstmal verlängert. Also es wurde einmal verlängert, es wurde zweimal verlängert und gespielt bis zum 29. Februar 2024. Das sind also 3 Jahre, Freunde. Und es haben 300.000 Menschen plus
aber
gesehen.
Aber dazwischen lief auch noch Romeo und Julia.
Und dazwischen lief Romeo und Julia. Also es ist schon der
Wahnsinn. Und da lief es auch in München.
Und in Frankfurt.
In Frankfurt, genau.
Hm. Also das ist wirklich gigantomanisch. Gibt es dieses Wort überhaupt? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist, wir sind auch sprachlos, aber wir reden ja hier im Radio, deswegen dürfen wir nicht sprachlos sein. Sonst könnte man nur Ulf tanzen sehen. Darauf reite ich jetzt 90 Minuten rum, Ulf.
Ich kann auch singen.
Oh Gott.
Och, du, und ich bin jung und sehe gut aus.
Du bist der Jüngste hier und du siehst perfekt
aus. Ja.
Wenn man überlegt, für alle, die jetzt das erste Mal hören, Kudamm 56, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ihr habt beide zusammen im ZDF damals die dreiteilige Serie geguckt, ne? Und habt gesagt, daraus müsste man eigentlich was machen.
Das würde ich gerne erzählen, wer gelogen. Wir haben es geguckt und dann bekamen wir einen Anruf, ob wir uns das vorstellen könnten, daraus ein Musical zu machen. Und wir haben sofort Ja geschrien, wirklich sofort. Und im Nachhinein denkt man auch, da hätte man ja auch selber drauf kommen können, sind wir aber nicht. Es lag sozusagen vor unseren Füßen, aber zum Glück gab es liebe Menschen, die uns gefragt haben.
Genau, und wir haben gesagt, also wenn wir das machen, dann geht es nur mit der Autorin, mit der Annette Hess. Mhm. Die hat das Drehbuch geschrieben und ist eigentlich die Erfinderin von Kudamm. Und die haben wir getroffen. Das war ein sehr interessantes erstes Meeting, weil sie meinte zu uns, sie hasst Musicals. Und dann hat Peter gefragt,
warum?
Dann lass uns, ja, sie hat gar keinen Grund, weil sie mich gar kein Musical richtig kannte, aber es ist ja so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, dass man sagt, oh, nee, Musical mag ich nicht. Und dann fragt man, welches Musical hast du denn gesehen? Und dann, nee, will ich auch gar nicht sehen. Das ist sowas. Und dann hat Peter so gefragt, na, lass uns doch irgendwie mal Musicals angucken und zwar nach London fliegen. Nee, fliegen tue ich nicht. Und wir dachten, okay, das wird nichts und haben aber dann die Info bekommen, Jungs, ich mache einen Kurs gegen die Flugangst. Also sie hat dann wirklich einen Kurs gegen die Flugangst gemacht und ist mit uns nach London geflogen und hat sich total in das Genre Musical verliebt. Also das ist wirklich, klar steht sie immer noch, wir ja auch, ne? Also man ist ja immer kritisch gegenüber den Sachen, die man liebt, aber also das hat sich dann, das ist dann so eine richtig tolle Freundschaft geworden daraus. Also wir haben uns wirklich sehr angefreundet und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen weiter. Also mit Kudamm 59. Das erste war für uns, wir haben Lust, weiter zusammenzuarbeiten. Richtig so, Peter, ne?
Ja.
Was ich fragt der Jüngere den Älteren.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie war das eigentlich für euch damals? Ich meine, ihr lebt ja nun seit vielen Jahren in Berlin, aber ursprünglich kommt ja Peter aus Neu-Delhi und ist dann in Hamburg und in Niedersachsen aufgewachsen und Ulf ist Thüringer, weißt du? Und ihr kommt auf einmal hier nach Berlin und stellt fest, es gab ja in Berlin eine Geschichte, die wir gar nicht miterlebt haben, weißt du?
Ja, für die es vielleicht nicht wissen, ich bin in Neu-Delhi wirklich nur geboren.
Und dann sofort.
Aber du hast total dieses Bollywood-Feeling mit, das ist in deiner Mutterwelt.
Das ist mir sozusagen, ne, in die Wiege gelegt, ja, worden.
Und ja, steht zumindest in deinem Ausweis, sieht geil aus. Und danach ging es nach Hamburg, ne?
Ja, danach ging es dann, ehrlich gesagt, noch nach Australien für ein Jahr und dann irgendwann nach Hamburg. Und dann
Bangkok
nach Goslar
auch noch, ne?
Ja. Und dann, krass, wie er ist rumgekommen, ja, ne? Und du aus, ja, deinem Jena bist gar nicht weggekommen, so
groß. Nee, ich war das Schlimme. Jena war ja dann die größte Station. Da bin ich ja erst mit 15 hingekommen. Ich war ja in Pößneck, eigentlich meine Jugend. Und
es war ja noch schlimmer als gedacht.
Und ich wusste noch nicht mal, dass es so eine Stadt wie Delhi gibt, ehrlich gesagt.
Wart ihr zwischendurch schon mal wieder da?
Nee.
Du auch nicht?
Nee, ich war irgendwie, ich war noch nie wieder in Indien. Das kommt vielleicht noch, aber. Zurück zum Kudamm. Die
Frage
zurück
nach war Berlin, ja, genau. Frage war, ihr wusstet gar nicht, dass Berlin eine Geschichte hatte, bevor ihr nach Berlin gekommen seid, ne?
Naja, aber jetzt, ich weiß ja, als Zugezogener, und ich bin halt auf ewig ein Zugezogener, aber ich muss immer sagen, also ich wohne jetzt hier seit Weihnachten 90.
Du bist eigentlich schon Berliner.
Also langsam, ja, langsam möchte ich mal ein Visum beantragen. Nein, ich liebe Berlin natürlich total, aber auch Brandenburg und es ist schon mein absolutes Zuhause und aber das Thema, also meine Mama ist ja Jahrgang 46 und also mich hat das Thema wirklich schon immer interessiert. Das muss ich sagen, das ist zum Glück, weil ich glaube, wir könnten das auch gar nicht, so ähnlich wie mit Romeo und Julia, wir könnten nicht irgendwas schreiben, was man sich dann erst ganz kompliziert aneignen muss, dazu bin ich viel zu faul. Also das Thema diese geteilte Stadt und dann wie die Trümmerfrauen Berlin wirklich wieder aufgebaut haben und denen eigentlich auch kein Denkmal gesetzt wurde, das interessiert mich schon sehr.
Also das ist schon Wahnsinn. Also 58 wurde den Frauen erst erlaubt, dass sie den Führerschein machen dürfen.
In Westdeutschland.
In Westdeutschland und in Westdeutschland. Und die Männer mussten das aber noch unterschreiben. Die Männer mussten auch noch gefragt werden und unterschreiben, dass die Frau arbeiten darf. Und das ist alles noch nicht so weit weg. Und ehrlich gesagt, das ist das Tolle ja irgendwie, das sagt ja auch immer Annette, am besten kann man über die Gegenwart erzählen, indem man von der Vergangenheit erzählt. Also das ist so, ehrlich gesagt, schockierend modern, weil Frauen verdienen ja immer noch nicht dasselbe wie Männer. Also das ist so, wenn es dann immer so die Menschen gibt, die mit dem Zeigefinger, schon wieder über Feminismus, ja, es ist noch viel zu tun. Und genauso ist es halt eben auch, es gibt ja den schwulen Charakter Wolfgang, der verliebt sich, also in 59, in einen Staatsanwalt aus dem Osten. Und das ist natürlich, es wird ja auch benannt als pervers und das ist ein No-Go, das ist krank. Und wir leben ja jetzt Gott sei Dank in einer Zeit, wo das anders ist, aber also wo das nicht mehr das Stigma hat, aber trotz allem ist es ja immer so ganz nah dran. Es gibt ja, Gott sei Dank, in Polen hat sich das auch wieder ein bisschen gewandelt irgendwie. Da ist das wieder legal, dass man als schwuler Mensch offen schwul leben kann, aber das ist alles so gefährdet und auf so einem dünnen Eis. Und deswegen ist es gar nicht jetzt nur so eine Rückschau, sondern es ist ein bisschen irgendwie, es geht auch um heute. Also das ist, ich kann es, vielleicht kannst du es besser ausdrücken,
Peter. Aber ich sehe, wie dich das greift.
Weißt ja, du? Nein, das ist, greift mich total. Und es ist so, ich glaube, deswegen greift uns auch das Thema so an. Also wir fühlen auch richtig Verantwortung dafür, so eine Texte zu schreiben.
Man sagt heute übrigens queer, Ulfi. Also wir queeren Menschen und die ganzen Rechte, die wir wirklich ja tatsächlich erkämpft haben, aber gemeinsam, das waren ja nicht nur die queeren Menschen, sondern gemeinsam mit unseren Familien, Freunden, die ganzen Heteros, die haben das ja uns geholfen sozusagen. Und,
ja,
und,
ich war dabei.
Genau. Mhm. Und unser Satz war ja immer gleiche Rechte für alle. Das ist auch immer noch mein Lieblingssatz, bevor wir 1000 Millionen Schubladen aufmachen. Mir reicht eine. Wir sind alle gleich und das finde ich eigentlich das Schönste. Und aber trotzdem müssen wir darauf aufpassen. Und es ist, wie Ulfi sagte, das ist natürlich jetzt, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Politische gehen, aber wenn man bedenkt, dass wir 16 Jahre eine Frau als Bundeskanzlerin hatten und es in den 16 Jahren es trotzdem nicht geschafft wurde, dass die Frauen die gleichen Rechte bekommen und das Gleiche verdienen und so, ist es ja für uns alle eigentlich etwas, für das wir uns schämen müssen. Und da denke ich, ist natürlich so eine Geschichte aus der Vergangenheit, aus der Nahen, das ist ja nicht lange her eigentlich, das ist ein Wimpernschlag eigentlich. Ja. Das verdeutlicht dann doch nochmal, wie wertvoll es eigentlich ist, was wir geschafft haben, aber wie groß dieser Weg auch noch ist, den wir noch zu gehen haben.
Ja, gibt noch viel
zu tun. Gleichzeitig, bevor es zu traurig klingt, muss man halt auch sagen, ist natürlich gerade Kudamm 59 sehr lustig auch. Also wir leben ja auch momentan in schwierigen Zeiten und trotzdem, es ist nicht verboten zu lachen.
Und das ist übrigens auch eine Voraussetzung gewesen, also für den zweiten Teil, weil es ist schwieriger, die Leute zum Lachen zu bringen als zum Weinen, also mit Musik. Das ist wirklich immer die größte Kunst. Und Annette, Peter und ich haben uns richtig vorgenommen, nee, das muss sehr komödiantisch sein, weil das sind viele harte Themen, aber es muss ein großes Vergnügen sein, sich das Ding anzugucken, weil dazu sind die Zeiten auch echt so hart, als dass man sich jetzt irgendwie mit knochenharten Themen auseinandersetzen muss, wo man heulend rausrennt. Ich hoffe, die Leute lachen und haben zwischendurch mal kurz geweint, aber vor allen Dingen sollen sie lachen.
Ich freue mich sehr auf die Premiere am 5. Mai, da geht's ja los und dann wird's hoffentlich sehr, sehr lange gespielt und alle können sich das anschauen. Ich wollte nochmal auf Berlin zurückkommen. Ich bin in Ostberlin geboren, 1966 und meine Oma hat mir damals erzählt, wie es war damals, zu der Zeit, als die Grenze noch auf war, vor 61. Und deshalb war ich immer gespannt darauf, den Kudamm auch mal zu sehen. Und das, was meine Oma mir damals erzählt hat, habe ich das erste Mal so richtig schön plastisch gesehen in der ZDF-Serie damals bei Kudamm 56 und bei euch auf der Bühne. Die Erzählung meiner Oma damals und dann die Serie und das Theaterstück zusammen haben bei mir ein großes Ganzes ergeben. Könnt ihr das nachvollziehen?
Absolut.
Total.
Wir hatten ja dann auch bei Kudamm 56, machen wir jetzt bei 59 auch wieder, im Foyer des Theaters in der Pause so ein riesen Gästebuch und da haben die Leute reingeschrieben und das ist so bewegend, was die ZuschauerInnen da reingeschrieben haben oder wo Ältere gesagt haben, oh, ich muss hier mit meinen Enkelkindern nochmal kommen und einfach weil tatsächlich danach ein Austausch stattfand. Und das ist natürlich das Schönste, wenn das Wort Kultur immer so groß, aber wenn man gemeinsam irgendwas erlebt als Familie und dann ein Thema hat und sagt, ach, wie war das denn damals? Und dieses Ding mit dem Führerschein ist natürlich, weiß nicht, wir sind alle aufgewachsen, wenn du Jahrgang 66, bei uns war es natürlich normal, ne? Dass eine Frau Auto fährt und so.
Aber im Osten sowieso, ne?
Ja,
das Ulf, war, kennt das ja, ja, ja. Ne? Du bist ja aus Jena und seit 1949, als die DDR gegründet wurde damals, haben die Frauen einfach das Recht gehabt, Auto zu fahren. Eigentlich auch die Pflicht, ne? Mussten ja alle ran.
Ich glaube, das war beides halt eben, ne? Also es mussten alle ran, um den Sozialismus aufzubauen, in Anführungsstrichen. Ja, ist Wahnsinn, aber es ist aber auch noch was anderes mit dieser Serie und auch mit diesem Ding Kudamm. Also ich glaube, Peter, dir geht's genauso. Ich liebe den Kudamm. Ich habe irgendwie auch wirklich ein Verhältnis, weil das...
Du meinst jetzt wirklich den Kudamm?
Den echten Kudamm. Als Peter und ich nach Berlin gezogen sind, war das auch das Erste, was wir besucht haben, ne? Und auch, was wir abgegrast haben und wo wir gejobbt haben. Also du bei Odo Walz und ich bei so einem anderen Friseur. Für uns war der Kudamm immer irgendwie... Berlin, ne?
Daran kann man aber auch immer gerade sehen, wie geht es eigentlich so der Stadt? Also weil es war auch damals schon mal so eine Phase, da gab es immer diese einen, hießen die schon Euro oder einen D-Mark-Läden, diese Billigläden, ne?
Ja.
Das gab es auch mal. Wir leben ja auch gerade in so einer Umbruchphase, wo natürlich, weil wir alle umstellen auf digital, wo so viele Läden zumachen, dicht machen, Corona kam dazu und wie geht's euch? Also manchmal ist es schon, dass man denkt, oh Gott, so viele Läden machen dicht.
Ja,
und
ehrlich gesagt.
Ich habe das aber schon ein, zwei Mal miterlebt und dann haben die Läden anschließend wieder aufgemacht. Deshalb habe ich immer noch Hoffnung, dass das wieder passiert, weißt du?
Ich hoffe das auch.
Oder Cafés. Also ich finde ja eigentlich Cafés ganz toll, weil ich finde, die fehlen mir so ein bisschen. Weil das war, als wir nach Berlin gezogen sind, gab es diese riesen Café Möhring und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mhm. Das war irgendwie toll.
Aber belebte Innenstädte haben natürlich auch was. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, also die Mischung aus allem, dass du ein bisschen flanieren kannst, ein bisschen einkaufen kannst, dann zwischendurch dich in ein Café setzt, vielleicht noch im Theater des Westens anhältst, weißt du, um ein bisschen Kultur zu genießen.
Ja. Das hast du gestern gesagt, es wäre so toll, wenn wir ein Café hätten. Ne?
Im Theater des Westens,
Café des Westens.
Finde ich ganz toll. Aber
wir arbeiten dran. Das finde ich ganz toll, weil der Spiegelsaal im Theater des Westens ist so Hammer.
Ja.
Das müssen eigentlich noch viel mehr Leute sehen.
Eigentlich müssen das viel mehr Leute sehen. Und in der Zeit, in der keine Vorstellung ist, könnte man durchaus da Kaffeebetrieb machen.
Oder?
Warum nicht? Das spricht nichts dagegen, oder?
Ja.
Aber ihr werdet das, wenn das so sein soll, dann werdet ihr das umsetzen. Ja, ihr macht ja alles, was ihr so wollt, setzt ihr um. Also wenn ihr Ideen habt, dann werden die meistens in die Tat umgesetzt und sie werden auch erfolgreich.
Kaffee des Westens, Peter.
Ich finde Kaffee des Westens ganz toll.
Ich finde das auch ganz toll.
Ja. Präsentiert von Jens vom BB Radio.
Oder nee, Kaffee des Westens präsentiert BB Jens.
Du, also wir lassen uns da sicher was einfallen. Ja, die Namenskreationen waren jetzt noch nicht so gut. Aber
ja, da mussten noch mal Profis ran.
Da ist noch Luft nach oben. Ich sage nur, Schuster, bleibt bei euren Leisten. Ja.
Aber den Kaffee, das machen wir.
Ja, Kaffee ist gut. Ja, über den Namen, ja, da wären wir uns irgendwie einig. Ja, ich unterstütze auch gern, wenn ich kann und alles andere kommt so, wie es kommen soll. Ihr habt für Kudamm 56 6 Nominierungen abgeräumt für den Deutschen Musicalpreis. Am Ende habt ihr 4 Preise bekommen. Also 4 von 6, das ist schon der Wahnsinn. Ich habe das hier gelesen damals, als die Pressemitteilung auf meinem Schreibtisch lag und dachte, meine Güte, ich glaube, bei den beiden knallen jetzt gerade die Korken.
Ja, die haben auch geknallt, wir haben tierisch gefeiert. Das war in Hamburg. Das war so ein schöner Abend, so druckfrei natürlich. Wir hatten schon gehofft, dass wir irgendwie einen Preis bekommen, aber dann waren es so viele. Und ich muss auch gestehen, beim letzten Preis hatte ich auch schon zu viel Intus.
Ich habe mich so gefreut
und dann stand ich auf der Bühne und dachte, oh Gott, und jetzt muss ich irgendwas sagen.
Ja, das aber beim letzten Preis habe ich es erstmal gar nicht kapiert, dass wir den gewonnen hatten. Der wurde so komisch vorgelesen und ich dachte, oh. Also für bestes Musical, weißt du, das war noch so eigenartig. Ja, am meisten habe ich mich gefreut für Katja, muss ich ehrlich sagen.
Katja, müssen wir erzählen, Katja Ulich ist die Hauptdarstellerin, die Hauptrolle.
Die macht auch wieder mit, die ist auch wieder Katharina.
Ja, das ist ein Muss, würde ich sagen, ne?
Ja.
Die war ja auch schon hier in der Sendung und das ist eine ganz sympathische Frau. So, ich bin fertig, jetzt darfst du weiterreden.
Ja, nee, mit Katja, das ist ja immer so ein Ding. Katja ist ja irgendwie ganz zum Schluss irgendwie in den Cast gekommen und also wir haben wirklich ewig die Katharina gesucht und das war 2 Wochen vor den Proben, haben wir Katja gecastet und da hat man natürlich so eine Angst, weil Katja trägt auch viel von der Show und ist so auch für Peter und für mich so eine ganz wichtige Rolle und ich glaube, das ist nämlich auch wieder so ein Frauending. Frauen in diesem Job ab einem bestimmten Alter kriegen weniger Rollen. Das ist einfach Fakt. Und wenn dann jemand dadurch so einen Schub kriegt und wir sind so ein bisschen mit verantwortlich dafür, macht mich das richtig stolz. Das hat mich eigentlich am meisten stolz gemacht, dass sie da vorne stand und meinte, ey, das hat meine Karriere so richtig angekurbelt. Und das ist so auch ein Grund, warum ich diesen Job mache. Und das hat mich wirklich, ja, dass man Frauenrollen kreiert für Schauspielerinnen, die gerade in so einem Alter sind, wo es schwieriger ist, Rollen zu kriegen.
Mhm. Das haben auch schon eine Schauspielerkolleginnen erzählt, die in dem Alter sind von Katja, die gesagt haben, es wird irgendwann schwieriger.
Ja.
Obwohl es aus meiner Sicht ja immer eine Rolle dafür gibt, weil es müssen immer irgendwelche Mütter gespielt werden, es müssen irgendwelche Geschäftsfrauen gespielt werden, Kommissarinnen gespielt werden. Also es gibt eigentlich Bedarf. Die muss man nicht immer durch die 22er ersetzen.
Absolut. Ja. Ich finde auch, dass, ehrlich gesagt, ich finde, dass Frauen auch immer schöner werden und das ist wirklich so, ich weiß nicht, ich finde es Wahnsinn, was da noch an so Besetzungen passiert in Deutschland, weil ich finde viel mehr Frauen im, ich sag mal, mittleren Alter, ich würde mir das mehr wünschen. Und also wir versuchen es für die Bühne auf jeden Fall. Rollen zu kreieren dafür.
Es gibt ja auch im amerikanischen Fernsehen jetzt oftmals auch zum Beispiel The Morning Show ist ja gerade eine amerikanische Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die geguckt
ich
habt.
Liebe,
ja.
Ich liebe, ich bin Fan.
Ja. Und es ist ja so, dass die Hauptrolle von einer Mitte 50-jährigen Frau besetzt wird, was ich total genial finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja. Ja.
Da muss man sich ein Beispiel annehmen.
Ja, das Ding ist, das Publikum ist ja auch in dem Alter. Das ist ja, ich möchte auch gar nicht, also es ist schön, sich junge Menschen anzugucken, aber ich identifiziere mich natürlich auch mit Frauen in meinem Alter oder mit Männern in meinem Alter mehr. Also, und das ist, deswegen ist es so dämlich. Also, und die Morning Show ist ja ein Beweis dafür, dass es mega durch die Decke ging.
Und Jennifer Aniston ist eine tolle Frau, muss man so
sagen. Sie ist toll, aber auch Reese Witherspoon und der ganze Cast ist ja im Prinzip geil. Middle Age.
Also und deswegen. Die sind quasi alle in unserem Alter, muss man mal so sagen. Und sie sind erfolgreich mit dem, was sie tun. Ne?
Genau.
Ja?
Genau.
Das ist gut. Ich fühle mich auch ganz ehrlich gesagt viel, viel wohler, wenn ich in einem Fernsehen etwas sehe, wo zum Beispiel eine Kommissarin oder eine Ärztin mit Mitte 50 da steht. Ich nehme einer 20-jährigen Frau das nicht so ab, dass sie einfach so viel Lebenserfahrung besitzt, dass sie diese ganzen Fälle so löst. Weißt du, ich finde einer Mitte 50-jährigen Frau, nichts gegen Frauen mit 22, die sehr intelligent sind, aber die haben einfach 30 Jahre weniger Berufserfahrung als die Mitte 50-Jährigen. Ja. Das muss ich dazu mal sagen, weißt du. Und das führt dazu, dass einige Dinge teilweise leichter von der Hand gehen, oder?
Aber kennst du noch diesen Moment, du gehst zum ersten Mal zum Arzt oder zur Ärztin und dann ist auch der Arzt oder die Ärztin viel jünger als du?
Tja, das habe ich regelmäßig.
Ja, das meinte ich.
Aber das ist der Generationskonflikt, den wir haben.
Genau, das hatte mich dann viel eher bewegt, wo ich dachte, oh Gott, ja. So, und dann, es fing damit an, dass die Tagesschausprecher auf einmal viel jünger sind als man selbst. Und ich meine, wir leben ja alle miteinander und voneinander und füreinander und das ist auch alles richtig so. Also ich finde das Alter ist eigentlich nicht so das Entscheidende. Bin aber völlig bei euch, wenn ich denke, also im Entertainment müssten auf jeden Fall, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ich meine, die Radios spielen ja nun auch wenig alte Frauen oder ältere Frauen, die singen. Da sind auch die Männer einfach noch im Vorteil. Also du wirst mehr Männer über 40 im Radio finden, die da noch singen dürfen, als Frauen über 40.
Und stell dir mal Herbert Grönemeyer als Frau vor.
Warum ist das so?
Also da würde doch gar keine Rolle mehr spielen. Aber das ist wirklich ein Ding. Es gibt wirklich, also im Popbereich sind Frauen so ab 50, also da wird sich dann lustig gemacht, wie die Damen aussehen und was sie noch anhaben, aber es wird nicht mehr über die Musik geredet und das ist schon irgendwie...
Beispiel Madonna, ne?
Ja, ist doch eigentlich pervers, dass man sich, also wem tut sie denn weh mit ihrem Gesicht? Also das ist ja wirklich...
siehst du doch nicht im Radio.
Das siehst du nicht im Radio und vor allen Dingen, dann geht doch live, dann geht zum Konzert und sieh, was die Frau noch leistet, was die Frau noch
Turner
drauf
damals,
hat.
Ne? Tina Turner habe ich mit 70 noch gesehen, hat ein Riesenkonzert abgeliefert in Berlin.
Aber die hieß schon mit 43, das weiß ich, wir sind ja alle aufgewachsen und ich weiß noch, das war früher immer so, die Rock-Omi.
Die Rock-Omi, also 39 war sie und dann stand in der Bravo die Rock-Oma, genau. Ja.
Siehste, aber diese Zeiten haben wir glücklicherweise hinter uns. Ich möchte an dieser Stelle aber mal sagen, ich habe hier regelmäßig auch sehr junge, talentierte Menschen hier zu Gast in dieser Sendung aus den verschiedensten Bereichen. Und da muss ich manchmal sagen, die sind 18, 20, 22 und denke, meine Güte, was haben die schon auf dem Kasten, ja? Das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber irgendwelchen jungen Menschen sein. Aber wenn ich zum Beispiel zu einem Arzt gehe, der gefühlt 24 ist oder zu jemandem, der Mitte, Ende 40 ist, würde ich wahrscheinlich, wenn ich die Wahl hätte, zu dem Mitte, Ende 40-Jährigen gehen. Obwohl ich dem Jüngeren damit wahrscheinlich mit Unrecht tun würde, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ich glaube, da ist mehr Lebenserfahrung.
Und darüber müsste ich nachdenken. Es kommt auch aufs Fachgebiet an. Also am liebsten hätte ich natürlich gerne den Rat von beiden. Das wäre richtig toll, weil ich glaube, und um das mal wirklich zu übertragen, das ist ja auch so in unserem Team, ich glaube, es geht nur jung und alt. Mhm. Also ich lerne ganz viel von den jungen Menschen, was weiß ich, dass mein Handy hier nicht die ganze Zeit klingelt. oder
na, offensichtlich haben sie es dir noch nicht richtig gezeigt.
Genau. Oder ich glaube, das muss ein Zusammenspiel sein zwischen jung und alt und den Generationen.
Es ist ja hier im Sender auch so, guck mal, ich arbeite ja mit ganz vielen jungen Menschen zusammen und ich lerne von denen täglich, weißt du? Und es ist manchmal auch nicht schlecht, der Dümmste im Raum zu sein bei bestimmten Dingen, wenn du sagst, okay, du hast dich mit Leuten umgeben, die was können und die besser sind auf den Gebieten zumindest, auf einigen Gebieten.
Und es ist halt so lustig, ne? Also wir reiben uns auch und streiten uns auch mit jungen Menschen. Also auch alleine irgendwie, mich interessiert es immer, was hört ihr für Musik? Kennt ihr halt Stichpunkt Madonna? Hm. Dann gucken sie mich immer nur an, meine Neffen zum Beispiel jetzt vor kurzem und sagen, durch dich. Also das ist schon Wahnsinn. Also mein älterer Neffe ist jetzt 17 und die hören halt gar nicht, die sind gar nicht mehr Fan von irgendwelchen Bands, das haben die gar nicht mehr. Das ist halt eine andere Kultur und sagen wir dann, ich sage dann, ach, das ist aber schade, aber das letztendlich, das bewegt sich ja alles und früher war das dann umgedreht, als wir irgendwie wie verrückt irgendwie von ABBA, also ich habe von ABBA geschwärmt und meine Mutter meinte, ja, die Stones, die waren richtig cool. Also jede Generation sagt, sie waren diejenigen, die die Musik eigentlich wirklich gepachtet hatten, ne?
Naja, du, die Stones gehen noch auf Tour.
Ja, stimmt. Sie werden zwar gehalten innen, und die sind nicht von der Bühne fallen. Und aber gehen als Avatare ja auch, weißt du, und auch viele junge Menschen finden das ganz toll.
Ja. Ja, und Queen ist ja bei den ganz jungen Leuten mega angesagt, das weiß ich irgendwie.
Siehst du? Ja, ja, und heutzutage heißt Madonna dann halt Ava Max oder Dua Lipa.
Ja, aber weißt du, für uns natürlich war Madonna einfach als junge, queerer Mensch natürlich eine Frau, die hat sich eingesetzt für im Kampf gegen AIDS. Hm. Die hat einfach. Sie war ja auch, als sie jung war, ich glaube gar nicht, dass eine Frau wie Madonna heutzutage noch ein Star werden würde, weil sie war so herrlich unperfekt. Ja. Sie war noch nie die beste Tänzerin und auch noch nie die beste Sängerin. Sie war in allem eigentlich so Mittelmaß. Und das ist etwas, in dem ich mich so wiederfinde, weil ich kann nämlich eigentlich, ich habe auch immer das Gefühl, ich kann nichts und
Fishing for Compliments.
Nein, Herr überhaupt Plate. Nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube wirklich, wir sind so eine Generation, die wir mussten noch nicht so perfekt sein. Und das ist toll. Ich kann ja auch keine Noten lesen und
nichts. Und das Telefon nicht abschalten.
Und Ulf sagt ja immer, das sei meins. Meinst du das? Meins ist wirklich abgeschaltet.
Meins ist auch abgeschaltet.
Wo kommt das her?
Jens, das ist deins.
Meins ist nee, auch. Nee, das ist, also meins ist
ich
auch
leise. Ich mache jetzt mal komplett aus.
Man könnte doch dazu auch sagen, das ist doch schön, dass man so hört, dass das auch live ist, ja? Also ja, wir sind hier nicht irgendwie in so einem Studio, wo alles hermetisch abgeschirmt ist. Nein, bei uns dürfen Telefone noch an sein.
Und einer ist hier wirklich sehr begehrt, dass er laufend SMS kriegt um die Uhrzeit.
Ja, das ist mein nächtliches Vergnügen. Nein, aber ich glaube, in diesem Unperfekten, ich wünsche mir, also wenn ich mir was wünschen würde, dass das Unperfekte wieder ein bisschen zurückkommt, dass der Mut dazu zurückkommt, Fehler zu machen und zu sagen, ich kann es nicht so, aber ich mache es trotzdem.
Ja, dass wir Menschen sind, ne? Und trotzdem, also dieses Garstige, das ist ja eigentlich, Madonna war ein Punk. Also die hat ja wirklich so eine starke Message gehabt und das ist sie immer noch. Und ich bin auch gegen Perfektion. Also dass dieses super Perfekte langweilt mich. Und daran reiben wir uns mit den jungen Menschen um uns herum. Also wir streiten uns und die sagen, das ist doch total uncool. Sagen, nee, das ist cool. Und das ist aber auch gut, weil ich will auch gar nicht jetzt nur in meiner eigenen Bubble irgendwie schwimmen und sagen, früher war alles besser, weil es stimmt auch gar nicht. Nee, früher war nicht alles besser.
Ja, ich würde den Konflikt auch anders beschreiben wollen. Ich glaube, wir reiben uns weniger darum, sondern wir versuchen eigentlich den jungen Menschen eher Mut zu machen, zu sagen, das muss doch gar nicht so gut sein. Du kannst es trotzdem schon, geh trotzdem schon auf die Bühne oder bring trotzdem schon einen Song raus. Muss kein Meisterwerk sein. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Es gab damals tatsächlich auch Künstler, die gar nicht so gut singen konnten. Also Madonna zähle ich auch mit dazu und die waren trotzdem mega erfolgreich. Ja, und dann gab es Coverversionen von Leuten, die deutlich besser singen konnten und die waren aber nicht so gut wie das Original, was nicht so perfekt war.
Weil das Herz nicht da war.
Ja, weil das Herz nicht da war, genau.
Und ich sage, aber Duran, die konnten noch alle irgendwie. Das war irgendwie, wenn man das jetzt hört, es gab halt auch kein Autotune, ne? Nee. Es gab auch kein Photoshop. Also die Leute hatten dann halt eben leichtes Doppelkinn oder Falten im Gesicht. Das gab es halt damals noch.
Ich finde
ne?
das gut.
Ich auch.
Du, und man merkt es auch, wenn zwischendurch der Schlagzeuger einfach mal ein bisschen müde wurde und wenn der Rhythmus nicht mehr so hingehauen hat. Heute hast du immer, weil digital alles, weißt du, Viervierteltakt ist Viervierteltakt und der bleibt die nächsten 12 Minuten so. Ja, und früher war es einfach so, wenn die ein langes Stück gespielt haben, dass zwischendurch hast du nach 6, 7 Minuten gemerkt, oh, der Drummer wird langsam müde und der
ja,
Takt wird langsamer.
Every Press You Take musst du mal anhören, ja. Da gibt es leichte Schwankungen.
Ja. Weil, also, es gibt ganz viele Titel, bei denen das so ist. Ne?
Genau, und irgendwie ist das auch sexy. Ne?
Ja, weil irgendwie du denkst, sexy, ne?
Das ist noch echt. Und
da will ich auch mal gleich irgendwie da mal den Bogen zu uns kriegen. Nein, aber wir haben hier eine Platte aufgenommen zu Kudamm 59 und da wollten wir das nämlich auch genauso machen. Also wir haben alles live aufgenommen. Also wir sind ins Hansa Tonstudio und haben die Band miteinander richtig live spielen lassen.
Schön.
Ja, das ist natürlich, also für die, die das gar nicht mehr kennen, das Hansa Tonstudio, das war ja früher, das ist ja eine Legende. Und der Saal sieht noch genau, das ist alles noch genauso wie, also Anna und ich waren da ja
92.
Aber das sieht immer noch alles gleich aus.
Ich war da schon mit Peter Maffay in diesem Studio. Ich find's toll. Also da merkt, da spürt man die Aura, weißt du? Wenn du da kommst da rein und denkst, oh, die Größen dieser Welt haben mir aufgenommen. Also ich werde da immer 3 Zentimeter kleiner, wenn ich
in diesem großen Saal, in diesem, wo du denkst, Saal. Das ist so
geil.
Das ist so schön. Und dann gibt's unten natürlich noch diesen Saal für Riesenstreicheraufnahmen und so. Und der wurde erst, müsste ich jetzt lügen, der kam ein bisschen später dazu. Da haben aber schon U2, Achtung Baby, aufgenommen. Und ja, also wir haben in diesen Hansa-Tonstudios jetzt auf jeden Fall Kudamm 59 aufgenommen und das ist, also wir haben richtig altmodisch gearbeitet, weil es ist ja nun mal 1959 und wir dachten, das kann jetzt nicht klingen wie so eine
moderne Produktion aus 2024. Darf ich ganz kurz eine Fußnote einschieben?
Ja.
Das Album erscheint übrigens heute, für alle, die sich fragen, wann kommt denn das raus? Ich würde mir das gerne holen. 12.04. ist VÖ und da wir heute den 12.04. haben, ist es heute in den Läden zu haben, beziehungsweise irgendwo zu bestellen. Kann man es auch streamen?
Ja, na klar.
Aber unsere Generation ist ja noch, ich bin ja ein Fan von haptischen Tonträgern. Echt? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich liebe Tonträger. Ich liebe ich liebe Vinyl zum Beispiel, weil ich Platten Vinyl auflegen kann. Weißt du, ich liebe eine CD, wo ich ein Booklet rausnehmen kann und lesen, was haben sich die Künstler dabei gedacht, was steht da drin, was sind da für tolle Fotos drin. Geht's euch auch so?
Ja. Also ich mag CDs, finde ich gar nicht so toll. Ich finde Alben ganz toll. Also ich finde Vinyl finde ich ganz toll.
Ich liebe alle drei Medien komischerweise. Also Vinyl einfach, weil es natürlich so gemütlich ist. CD auch, bin ich bei dir wegen des Booklets. Und Stream allerdings natürlich, weil ich es dann unterwegs immer dabei habe.
Ja, natürlich, ja.
Weil ich höre so gerne, wenn ich mit meinem Hund durch den Wald gehe oder so, dann höre ich total gerne auch entweder gar nichts oder halt Musik.
Ich kann das ja nachvollziehen. Aus praktischen Gründen ist es ja so, ich arbeite damit ja mit diesem Medium, weißt du, dass man einfach sich alles streamt und so. Das ist schon wichtig und schön und zeitsparend, aber so eine Platte, weißt du, es gibt ja so Abende, wo ich sage, heute ist mir nach Vinyl. Und dann setze ich mir hin, nehme so ein Ding aus dem Cover raus, lege die auf den Schallplattenspieler.
Ganz toll.
Dann gieße ich mir ein Glas Wein ein. Dann setze ich mir hin und sage, oh Freunde, ja, 25 Minuten Musikgenuss, da musst du das Ding umdrehen.
Ja, ja? Ist schon toll. Ich finde das auch,
oder?
Toll.
Ja. Gibt es denn Kudamm 59 als Vinyl?
Ja, also ich, da bin ich auch stolz drauf, dass wir uns das noch leisten konnten. Ne? Also dass das noch irgendwie möglich ist. Also wir haben auch mit einem echten Orchester aufgenommen. Also es ist wirklich, wir haben nochmal richtig geklotzt. Ne?
Bei 56 war ja schon das Orchester live hinter der Bühne. Das ist natürlich schon geil, wenn man im Theater sitzt, im Theater des Westens und da spielt eine Band. Ne? Das ist geil.
Das ist natürlich das Allerschönste. Die ist auch diesmal wieder auf der Bühne, die Band. Und bei Rom und Julia war unser Konzept ja ein anderes. Da saß die Band ja im Orchestergraben. Und aber bei Kudamm 59 ist sie wieder mit auf der Bühne. Das ist auch, ich glaube, noch besser gelöst als bei 56.
Ja, also wir sind ja noch mittendrin, ne? Aber wir wollen halt auch, dass da mal der Trompeter mal rauskommt. Also, dass die Band auch mal richtig Teil des Bühnenbilds wird. Und die spielen auch eine richtige Rolle, weil Monika, die eine der Hauptcharaktere, die hat nämlich eine Band gegründet, die heißt The Monikas. Und die Monikas spielen dann in der zweiten Hälfte eine größere Rolle, also darauf freue ich mich schon.
Es sind schon 2 Singles im Vorfeld erschienen. Marie läuft Amok mit
Selena
dos Santos. Genau. Und Showbetrieb mit Steffi Irmen. Ja, also die konnte man sich, ihr schickt ja mal vor, es gibt so kleine Bröckchen, die kann man sich schon mal nehmen und sich quasi Lust machen lassen auf das, was ab 5.5. passiert. Ne?
Ja.
Das ist schon geil.
Ja, und Steffi, die hatte ja jetzt ja auch die 4 Shows mit Die Amme. Und Steffi ist einfach natürlich so ein Talent, die haben wir entdeckt bei Romeo und Julia. Da hat sie ja die Amme gespielt. Dann
die ist toll.
Dann hat sie die Solo-Show Die Amme bekommen und jetzt spielt sie in Kudamm 59 auch eine tragende Rolle, wie man so schön sagt.
Ja, Steffi ist richtig. Also die Rolle von Steffi ist eigentlich passiert durch die Premiere von Romeo und Julia. Da war Annette auch da und wir haben uns die Kante gegeben.
Annette Humpe?
Nee, ja. Annette Hess.
Annette Hess, okay, alles
Annette
klar.
Annette Humpe hat uns noch nicht besucht.
Ich dachte, es gibt ja so viele Annettes.
Nein, aber das ist auch eine Freundin von uns, die Annette Humpe. Aber diesmal ist es die Frau Hess. Mhm. Und wir waren halt zu dritt und haben was getrunken und haben so ein bisschen rumgesponnen und meinten, die Steffi Irm, die müsste doch eine Rolle kriegen in Kudamm. Und Annette Hess hat ihr dann auch eine Rolle reingeschrieben von der Christa Moser. Und das ist, das haben wir dann auch, Steffi haben wir gleich am nächsten Morgen, die war leicht verkatert, angerufen, meinten, du Steffi, hast du Lust auf 56, du kriegst eine Rolle?
59.
Auf 59, Entschuldigung. Ja, also das war so, Steffi hat einen guten Spot in 59.
So, die Leute bei 56 sind ausgerastet, wenn sie als Amme auf der Bühne stand. Sie hatte so viele Sympathiepunkte eingesammelt im Laufe eines Abends. Das ist der Wahnsinn, oder?
Ja, sie ist eine Multitalentin.
Und dafür habt ihr ja beide ein Händchen, das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Ne? Also ihr habt ja schon so 1-2 Leute entdeckt, ne?
Ja, aber ich muss sagen, also gerade bei 59, bei Es ist diesmal aber jetzt gar nicht jetzt irgendwie nur so ein paar Rollen, die rausstechen. Es ist richtig ein Ensemble. Also wir haben richtig so versucht, dass es ein großes Kaleidoskop von Menschen ist. Und also ich finde die alle ganz toll.
Naja, es lag ja an der Geschichte, ne? Also es geht eigentlich um die Lieb mich Allee. Was meinen wir damit? Also es geht eigentlich um diesen Wunsch von uns allen, dass wir irgendwann, du kannst ja keine Menschen backen. Du musst die Menschen so akzeptieren, wie sie sind und sich mit denen arrangieren und manchmal sogar verlieben, leben, lieben. Und das ist wie immer, Familie kann man sich auch nicht aussuchen, sondern Familie ist da. Und eigentlich, wenn man das erstmal erkannt hat und damit dann das auch für sich akzeptiert, kann man, glaube ich, eine wunderbare Zeit miteinander verbringen.
Das ist eigentlich auch diesmal die Message von dem ganzen Stück, weil Monika hat so die Idee, der liebt mich alle. Sie hat auch ein Lied darüber, dass alle in so ein tolles Haus zusammenziehen, egal wie unterschiedlich sie sind, jeder kriegt einen Raum und jeder kann so bleiben, wie er ist und wir müssen alle miteinander klarkommen und sind eine große Familie. Ist natürlich ein bisschen hippiesk und auch vielleicht ein bisschen naiv klingt, aber ich finde es eine schöne Idee und ich finde es irgendwie auch, das ist unsere Message für momentan, also was gerade auch so in unserer Gesellschaft los ist, wissen Sie, dieses Anti-Spaltungslied. Also das ist so, ich gehe jetzt wieder ins Politische,
brauchen wir aber wirklich,
es ist ja irgendwie ja eigentlich ein ganz großes Anliegen, dass jeder seine Meinung behalten kann, aber dass man trotzdem noch an einem Tisch sitzt und das ist ja so ein bisschen, hat er so ein bisschen Einzug gehalten seit dem großen C, dass man sagt, oh, mit denen spreche ich nicht mehr, der hat die Meinung oder die Meinung, muss ich mich selber auch irgendwie immer wieder disziplinieren, dass ich sage, nee, ich höre mir das an, dafür sind wir eine Demokratie, deswegen ist ja Demokratie auch so toll und eigentlich geht's genau in Kudamm 59, führt alles in die Lieb-mich-Allee, also dass wir alle miteinander leben sollten, müssen und uns auch so akzeptieren und respektieren sollten.
Ich glaube einfach für uns als Ossis, die in einer Diktatur aufgewachsen sind, ist diese Demokratie sowas von schützenswert, so wichtig überhaupt, weißt du? Und diesen Diskurs, den müssen wir wieder für uns finden, dass Leute auch eine andere Meinung sein dürfen und nicht, dass man versucht, immer seine Meinung den anderen aufzudrücken und wenn der andere eine andere Meinung hat, darüber sauer ist, weil er sagt, das geht gar nicht. Leute, es ist doch, Demokratie heißt doch, jeder darf denken und sagen, was er möchte. Auch wenn er anderer Meinung ist, auch wenn uns das nicht passt, wir müssen uns das anhören. Wir können ja was anderes.
Ja, ich finde auch immer dieses Tabu-Ding, dass man, darüber rede ich lieber nicht, sonst werde ich gecancelt. Das ist hochgefährlich, weil dann gibt es nämlich die anderen Parteien, die das nämlich nutzen und genau diese Tabuthemen dann nämlich aussprechen und ich sage es mal einfach, das klingt jetzt blöd, aber verwirrte Menschen sammeln. Also die einfach sagen, ich werde nicht mehr gehört, ich gehe zu dieser Partei, die versteht mich noch. Und das ist halt das Gefährliche, wenn wir halt eben auf, also das nicht mehr zulassen, dass man einfach sagt, oh, das sehe ich ganz anders, da habe ich eine ganz andere Meinung. Und dann hört man sich die an und das ist so ein bisschen die Essenz von Kudamm 59. Schön. Also klingt jetzt ein bisschen politischer, als es vielleicht rüberkommt, aber man macht sich ja schon irgendwie die Gedanken, was sind so, was ist eigentlich, wohin geht's eigentlich in dem Musical, warum machen wir das überhaupt, ne? Und das ist uns ein Anliegen.
Finde ich gut. Und deshalb freue ich mich ja schon drauf. Als ich bei 56 und auch bei Romeo und Julia im Musical saß und das genossen habe, da habe ich so bei mir gedacht, wenn Leute, die eigentlich von der Popmusik kommen, jetzt auf einmal ein Musical machen, dann merkt man das einfach, weil es hat den entsprechenden Sound, weißt du? Ich kann es nicht genau erklären, aber das ist das, was mich anspricht. Ich bin Radiomann. Ich bin also mit Popmusik quasi die letzten 30 Jahre aufgewachsen. Und deshalb finde ich das so geil, wie ihr diese Musik macht für dieses Musical, weil ich finde, ihr habt das so ein bisschen in die heutige Zeit übersetzt. Ist das nur mein Eindruck oder ist das das, was ihr auch dahinter euch gedacht habt?
Ich glaube, der Vorteil ist wirklich unsere Ahnungslosigkeit, du kannst ja das in Deutschland gar nicht studieren sozusagen und das kann ja auch ein Vorteil sein. Wir haben es einfach so gemacht, wie wir das empfinden und was wir denken und hatten zum Beispiel auch bei Kudamm 56 gar keine Lust, ein reines Rock'n'Roll-Album zu machen. Natürlich findet Rock'n'Roll statt, aber es ist halt ganz verschiedene Musikstile, die dort stattfinden. Ebenso war es bei Romeo und Julia, dass wir nicht gesagt haben, wir machen jetzt so Mittelaltermusik oder so, sondern halt auch das, was uns dazu einfällt. Und ich glaube, das Wichtige ist, darüber gar nicht so viel nachzudenken, sondern es einfach zu machen. Und dann das zu nehmen, was uns zufliegt in der Sekunde und das dann umzusetzen.
Ich glaube, wir können auch nur so Musik machen, dass wir irgendwie in dem Moment was machen, wo wir denken, das würden wir selber hören oder in so ein Musical würden wir selber reingehen, kann sich dann auch wieder ändern und sowas, aber in dem Moment müssen wir das so ganz toll finden und sagen, das finden wir gut. Das ist auch bei Bibi und Tina so gewesen, weil immer Der Unterschied zwischen Musik für Kindern und Popmusik gibt's bei uns halt eben nicht, weil wir können immer nur das machen, wo wir sagen, oh, das finden wir jetzt gerade gut. Und wenn das dann noch andere Menschen gut finden, ist es ganz toll, aber erstmal müssen wir es gut finden.
Ja. Das hattet ihr genau am Anfang von 56, ich kann mich erinnern, ja. Ihr habt ja damals gesagt, wir finden es schon mal gut, aber ob die anderen das gut finden, das wissen wir ja nicht genau.
Das ist immer wieder unsere Hauptangst natürlich. Also holen wir das Publikum ab. Aber man darf sich beim Publikum auch nicht einschleimen, weil das funktioniert dann immer nicht. Also du musst es schon so machen, wie das, was du in dem Moment dann auch denkst und fühlst und dann hoffen.
Ich habe auch immer Angst, weil es gibt ja auch dann noch sowas wie Magie, die passiert oder passiert nicht. Also das kann man auch.
Ist passiert.
Ja, aber es kann auch. Das Tolle an Live ist ja, es gibt trotzdem auch dann Vorstellungen, wo die Magie trotzdem nicht überspringt. Da saß ich auch schon drin, da geben sich alle Mühe. Na klar, das ist dann so eine ganz komische Schwingung. Das finde ich ja so aufregend an Live. Das ist halt nicht wie im Kino, dass es immer gleich ist, sondern es ist so viele unterschiedliche, wie der Cast drauf ist. Ist jemand krank? Ist jemand schnell eingesprungen? Ist der Cast gerade ganz müde irgendwie, weil es durchgespielt und viele Krankheitsfälle, haben wir alles schon da oder und ist das Publikum so sonntagsabends, manchmal gibt's den ganz tollen Sonntagabend oder halt eben auch das Publikum, die schon irgendwie an den Wecker 6 Uhr morgens denken, montags, und ich finde jeden Abend anders und auch immer ganz aufregend, und ich bin auch immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal irre aufgeregt, wenn ich drinne sitze, wenn es anfängt, weil es kann ja auch alles passieren, also live kann ja immer passieren, dass sich jemand verletzt. Oder
den Text vergisst.
Kriegt irgendwie und wegrennt. Also alles ist möglich.
Wie oft habt ihr denn 56 geguckt?
Oh Gott, so oft. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber
50, 70 Mal oder so.
Dadurch, dass wir jetzt ja auch nach München und Frankfurt hatten. Und dann, du guckst es ja, also wir gucken es ja am meisten bei den Proben dann natürlich. Mhm. Und dann auch ständig wieder, ja.
Kommt dann so ein Moment zwischendurch, wo ihr sagt, Mensch, das hätten wir damals anders machen sollen? Oder ja. Gibt es den Moment, wo ihr sagt, lass uns mal das im Nachhinein noch anpassen, weil das besser ist oder so?
Im Broadway gibt es den Satz, und den finde ich sehr schön, ein Musical ist niemals fertig. Mhm. Und das, so verstehen wir unseren Job als Produzenten eigentlich auch. Und wir hatten das dann, als dieses Aiwanger-Ding war, hatte Annette Hess
in München.
Für München hatten wir auch extra noch einen Satz geändert und den haben wir dann mit nach Berlin genommen. Und natürlich war die Kudamm, als wir jetzt wieder zurück hier in Berlin waren, 56, war minimal schon wieder weiterentwickelt als damals bei der Premiere. Ich finde das wichtig, also sonst ist es auch zu faul. Nee, man muss das immer wieder in Frage stellen. Mutter Brause hat sich ganz oft geändert und also die Hardcore-Fans, die oft gegangen sind, die kriegen sowas natürlich auch mit.
Ja, Text ist falsch, was ist da los?
Ja, ja.
Nein, und das ist so.
Auch choreografienmäßig, das wurde ja nochmal wirklich für die Tour auch ein bisschen überarbeitet und ich habe es ganz neu gesehen, damals in München, also im November. Ich war davor ein bisschen abgenudelt mit Kudamm 56, muss ich zugeben. Und dann habe ich es in München, längere Zeit nicht gesehen und war total geflasht dann wieder. Also ich war wirklich auch, da war ich richtig stolz. Das war auch, ich glaube, die Preview, also gar nicht die Premiere, war für mich die beste Vorstellung von Kudamm 56 ever.
Echt?
In München.
Krass.
Muss ich zugeben.
Siehst du das auch so, Peter, ja?
Ja, das sehe ich auch so, weil aber natürlich ist das dann subjektiv dann, auch wenn du ein Stück dann selber ein paar Monate nicht gesehen hast und dann siehst du es wieder und siehst dann, wie viel Liebe von den Darsteller und Darstellerinnen da reingesteckt wird und der Regisseur hat sich nochmal einen Kopf gemacht, der Choreograf, und wir kamen ja dann einfach relativ entspannt dazu. Das war natürlich schon schön, und das ist das, was ich eingangs auch meinte. Das Musical ist natürlich Teamwork. Ja. Und wenn du merkst, das heißt da im Musical immer Gewerk, also was ich, Regie oder Kostüm und so. Und wenn jedes Gewerk sich immer noch einen Kopf macht und noch versucht, was kann ich noch besser machen, das ist natürlich dann wiederum für uns als Produzenten ganz toll zu sehen.
Das stimmt. Also es war so, dass wir einfach nur zu der Vorstellung kamen, also wirklich so wie die Produzenten, so die so aus dem Zug gleich in die Vorstellung, und ich war so stolz auf die Leute, also ich war wirklich auf die Darsteller ganz stolz. Übrigens, Katja war besser than ever, also ich weiß nicht, die hat...
Die ist aber immer schon gut.
Ja, ja. Aber die wurde immer besser, die hat mich umgeworfen an dem Abend, aber auch die Arbeit wirklich von Jonathan, unserem Choreografen, und Christoph, die haben nämlich noch so Kleinigkeiten noch so draufgesetzt, sie meinten, jetzt haben sie nochmal Zeit, das zu verbessern, weil es gibt ja nie genug Zeit vor der Premiere, ne? Und ich muss sagen, da habe ich richtig Liebe gefühlt für alle. Das war wirklich so, das war mein schönster Kudamm-Moment, die Preview in München.
Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Empfehlung aussprechen. Es gibt ja die Serie, die dreiteilige ZDF-Serie Kudamm 56 gibt es ja noch in der ZDF-Mediathek. Die kann man sich ja mal anschauen. Dann kann man sich anschauen, was ihr daraus gemacht habt, weil es gibt nämlich auch die Bühnenadaption, die ist auch noch in der Mediathek. Und zwar bis September 2025 kann man sich das Stück angucken, für alle, die es nicht geschafft haben, im Theater des Westens vorbeizuschauen. Weil auch das ist geil und das ist ja ein Zeichen dafür, das ZDF stellt euch quasi für ein Jahr Sendezeit zur Verfügung. Alle können sich nochmal anschauen, wie gut ihr gearbeitet habt. Und ich finde, dieses Stück ist extrem gut geworden und gut mitgefilmt. Also das macht auch wirklich Spaß, sich das nochmal anzugucken.
Das war lieb, dass du das sagst, ja. Weil das ZDF hatte da uns vertraut. Und das sind alles unsere Leute, mit denen wir teilweise, also der Jörn, der da die Regie gemacht hat, also die Bildregie nennt man das, glaube ich, dann.
Jörn Hartmann.
Mit dem arbeiten wir auch schon über 20 Jahre. Der hat schon Videos für Rosenstolz gemacht. Und das
eins
ist
der ersten Rosenstolz-Interviews für Männer aktuell damals gemacht.
Genau. Also das ist einfach so eine kleine Welt dann. Das ist also, Dankeschön.
Ja, wir arbeiten eh gerne. Das ist ja, wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit demselben Kreativteam, also fast demselben. Also mit Christoph und Jonathan sind wir dabei bei 59. Also das ist natürlich toll, wenn man so eine Familie hat, so eine künstlerische Familie, wo man sich kennt, wo man auch Verantwortung abgeben kann. Und Peter und ich sind ja Control-Freaks, aber wo wir sagen, hier können wir mal die Kontrolle abgeben, weil die Menschen...
Die verstehen ihren Job, ne?
Und die lieben ihren Job und die fühlen dieselbe Leidenschaft wie wir.
Das ist gut.
Ja.
Und auch da spreche ich wieder die Empfehlung aus. Guckt euch vielleicht mal die drei Teile der Serie an. Die gibt es nämlich auch gut am 59. Und dann gucken wir uns das am 5. Mai, was ihr beiden daraus gemacht habt. Und ich weiß, ich fühle es. Das ist wieder gut.
Dankeschön.
Das wird definitiv wieder gut sein. Und jetzt muss ich eine Frage stellen. Das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, aber es gibt ja davon noch irgendwann eine Kudamm 63 Serie mit drei Folgen, weißt du? Ihr habt euch ja immer weiterentwickelt. Wir haben mit 56 angefangen, wir machen jetzt 59. Also ist es nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann noch Kudamm 63 geben wird?
Wir können so viel verraten, dass unser nächstes Projekt auf jeden Fall nicht Kudamm 63 sein wird, weil wir hatten ja Kudamm 56, dann kam Romeo und Julia,
genau.
Kudamm 59 und das nächste wird wieder etwas ganz anderes.
Im Zeichen der Liebe.
Also Im Zeichen der Liebe ist es ja immer bei uns.
Also wir sind wieder an so einem Punkt, wie auch, also alle zwei Jahre, wenn wir uns treffen, sind wir an so einem Punkt, wo ihr Dinge schon im Kopf habt und sie aber noch nie aussprechen dürft. Ja?
Genau.
Also es lohnt sich auf jeden Fall auch in euren sozialen Kanälen euch ein bisschen zu folgen oder so, weil da werden Dinge auch relativ kurzfristig dann mal
bekannt gegeben.
Ja. Ja, das ist lieb, dass du das sagst. Oder wir haben auch so einen komischen Podcast, da verplappern wir uns ja auch ständig.
Das ist übrigens ein Liebe, Sex und Tod, ein sehr schöner Podcast. Wer von euren Stimmen nicht genug bekommen kann, der kann da mal reinhören. Das macht er zusammen mit dem lieben Kollegen Julian. Ne?
Genau.
Mit eurem Nachbarn.
Tatsächlich.
Der also, aber auch Radiomann ist.
Genau, also der war unser Nachbar, der hat tatsächlich neben unserem Studio gewohnt. Dann ist er und seine damalige Verlobte, inzwischen Frau, wollten in Urlaub gehen und suchten jemanden zum Blumengießen und haben uns gefragt. Und wir kannten einander gar nicht. Die haben einfach auch uns gefragt, weil sie keinen anderen, die wussten auch gar nicht, wer ich bin oder so. Und
wir waren aber schon gut am 56.
Ja, lustigerweise waren sie dann auch schon im Kudamm.
Also die wussten trotzdem nicht, wer du bist.
Nee. Die sind zugereist aus München.
Okay.
Und
deshalb bist du jetzt cool am 56 auch in München gelaufen, weißt du? Guck an.
Ja. Ja, und irgendwie über die Monate und dann schon Jahre haben uns angefreundet. Und dann irgendwann kam diese Schnapsidee, lass uns mal einen Podcast zusammen machen. Und seitdem machen wir das einmal die Woche und es macht so viel Spaß. Und da wir es bei uns im Haus produzieren, ist es auch keine Arbeit.
Nein.
Das Liebe, Freunde und Fans von Liebe, Sex und Tod, schön, dass ihr auch diesen Podcast hier eingeschaltet habt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ihr findet hier auch noch sehr viel mehr Folgen von interessanten Menschen. Übrigens auch Peter und Ulf Leo. Ja, die sind ja auch schon mehrfach in diesem Podcast gelaufen mit älteren Folgen. Also falls ihr mal zurückswipen wollt, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge gut 350 irgendwann.
Wow.
Also oberhalb und ihr seid, glaube ich, bei kurz über 40, ne?
Mhm. Ja, ich glaube 44 oder so. 45.
Wir haben ein wenig Vorsprung.
Ja.
Ist aber nicht schlimm, wir haben ja keinen Konkurrenzkampf.
Wir holen das.
Nee, Konkurrenz ist eh scheiße.
Ja.
Lasst uns miteinander arbeiten, das ist
unbedingt.
Schön.
Ja. Das ist Lieb-mich-Allee. Wir ziehen alle in die Lieb-mich-Allee
ein.
Das
ist gut.
Wir miteinander.
Bin sehr für Harmonie. Ja.
Podcast machen.
Ich auch. Na, streitbare Harmonie. Also wenn
man
der
muss
einen,
auch streiten,
muss auch streiten können, aber ich finde, wir sollten alle in die Podcast Lieb-mich-Allee.
Podcast Lieb mich alle, das ist auch ein schöner Name, ja?
Ja.
Den werden wir bei Kudamm 63 mal wieder entdecken müssen. Dann. Sagt mal jetzt, nachdem, also sagen wir mal, über 300.000 Menschen das gesehen haben und ihr wirklich nur gutes Feedback habt für Kudamm 56, seid ihr denn jetzt vor dem Start von 59 ein bisschen entspannter?
Mm-mm.
Oder habt ihr wieder Schiss, dass das eventuell nicht so den Zeitgeist trifft oder nicht so hundertprozentig ankommt, wie ihr euch das denkt?
Also ich glaube, wir werden natürlich vor der Premiere wahrscheinlich wieder sehr aufgeregt sein.
4 Nächte nicht schlafen.
Genau, aber das ist ja auch irgendwie alles so wunderschön und so wunderbar. Und also aufgeregt, natürlich bin ich aufgeregt, wird das Publikum das annehmen und so. Aber ich habe ein absolut gutes Gefühl, weil ich glaube, die Geschichte ist ganz toll. Es war damals, als ich die Serie geguckt habe, war 59 meine Lieblingsstaffel. Hatte damals auch die höchsten Einschaltquoten.
Mehr als 56.
Ja. Und das Stück ist halt auch noch mehr eigentlich wie so ein Musical schon geschrieben. Also insofern bin ich eigentlich total, ich freue mich einfach jetzt drauf und hab mir mal richtig vorgenommen, das auch zu genießen.
Ihr hattet ja am 18. März bereits im Theater des Westens schon mal die Möglichkeit, euren Podcast live aufzuführen und Teile von 59 dort auch musikalisch zu präsentieren. Wie war denn da das Feedback darauf?
Das war unfassbar. Also zum ersten Mal überhaupt einen Podcast vor 1000 Menschen live zu machen, das war schon völlig
Gaga
eigentlich. Und dann auch noch auf der Bühne im Theater des Westens, das war natürlich toll. Und wir wurden wirklich getragen vom Publikum. Und danach haben wir das komplette Album vorgespielt. Und es war früher, bei Rosenstolz sind wir immer so in Planetarien gegangen und haben den Fans das Album vor Release vorgespielt.
Wegen der Akustik?
Auch wegen der Akustik und da haben wir so einen Sternenhimmel zugeschaltet und das war immer super und ähnlich war es jetzt auch, die Fans saßen da und die Bühne war schön ausgeleuchtet, wir saßen nicht mehr drauf und es war magisch, das gemeinsam mit dem Publikum zum ersten Mal zu hören, wir haben auch schön laut gemacht, also ich fand es klasse und ich glaube, die Leute waren
überrascht,
ja,
weil es gibt ja, es ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das gibt den ersten Teil, also es gibt 56 und alle denken sich, wie geht's denn jetzt weiter und dann klingt so und so und ich glaube, die Leute, weil 59 ist auch teilweise sehr dramatisch und trotzdem sehr lustig und wir haben halt, haben wir ja auch schon mal gesagt, ist eben in diesem Podcast, dass es uns so wichtig war, dass das Lustige und dass das Euphorische halt nicht zu kurz kommt und ich glaube, die Musik ist eigentlich sehr vorwärts, also sehr, also es gibt ganz tolle Balladen, aber es gibt sehr viele fröhliche Abgehlieder, die auch wirklich auf Spaß der Bühne machen. Spaß machen, weil es gibt ja diesen Heimatfilm, der da gedreht wird. Das ist ja das große Thema, ist ja eigentlich, dass Monika und Freddy jetzt Filmstars werden sollen in so einer Heimatfilmsache. Und da konnten wir uns natürlich austoben. Deswegen lieben wir das Genre so. Wir konnten halt so eine, das ist ja eigentlich Volksmusik, ne? Und wir haben natürlich unsere Art von Interpretation, die, ich finde, das hat so einen leichten NDW-Touch schon fast irgendwie.
Ich freue mich jetzt schon.
Ja, Hotel am Wolfgangsee.
Ja, aber wir müssen alle noch ein bisschen warten bis 5. Mai, so lange dauert es wohl noch. Habt ihr wieder so einen Ohrwurm mit dabei, wie Berlin, Berlin? Also das Ding ging mir ja wirklich, das ging mir wochenlang nicht, ich meine, ich als Berliner völlig klar, aber das Ding war jetzt einfach so geil gemacht, verging mir nicht aus dem Kopf raus. Ich hatte das Ding als Dauerohrwurm.
Ach schön, nee, weißt du, es entwickelt sich ja dann tatsächlich erst, das entscheiden ja nicht wir, sondern das Publikum. Das kann man auch nicht steuern. Bei den Proben, klar, Marie läuft Amok und Wäre ich ein Mann, und aber halt auch Hotel am Wolfgangsee. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin selber ganz doll gespannt, auf was das Publikum am meisten abfeiern wird.
Ja. Ich glaube, es sind ein paar Ohrwürmer dabei.
Freunde, wir müssen uns noch ein wenig in Geduld üben, weil es geht erst am 5. Mai los. Das ist doch blöd, weißt du, das ist so, als ob man über Essen redet und dann einfach Lust hat zu essen. Und dann sagt dir der Koch, ich brauche noch 5 Stunden, weißt du, so ist das jetzt mit dem Gefühl. Wir bauen jetzt hier gerade eine Stimmung auf, reden über Gut am 59 und möchten es eigentlich jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch sehen, was aber nicht geht.
Nein, ich kann versprechen, es wird ein großes Vergnügen. Also das verspreche ich. Also ja.
Und das Theater des Westens war natürlich auch happy und hat gesagt, schön, dass ihr wieder da seid, ja? Wir hatten uns so an euch gewöhnt, jetzt müsst ihr natürlich.
Wir sind gar nicht weggegangen.
Ja. Wir waren ja lieberweise nie weg.
Ja. Wir haben das einfach besetzt. Ja. Ausbesetzt.
Es ist quasi eure persönliche Spielstätte jetzt, ja?
Nein, wie gesagt, es ist immer alles Teamwork und wir freuen uns einfach, dass wir da sein dürfen.
Auch das beste Theater und die liebsten Leute hinter der Bühne. Es ist ja so ein auch so eine Ehre, mit so einem tollen Theater zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die teilweise da schon 40 Jahre arbeiten und so viele Leute kommen und gehen gesehen haben, das finde ich.
Wenn du da unten in der Kantine, im Theater des Westens gibt es eine ganz tolle Kantine und wenn du da sitzt und da hängen dann alle Plakate von allen Musicals und Shows, die da je liefen, ja, das ist Wahnsinn. So beeindruckend. Ja. Ne? Und dieses ganze Haus, das ist so wunderschön. Und
das atmet Geschichte.
Tatsächlich.
Ja, das ist sogar Marlene Dietrich in den 20er Jahren aufgetreten. Also es hat wirklich eine irre Geschichte, das ganze Ding.
Darf ich mal bei Gelegenheit mit in die Kantine kommen?
Auf jeden Fall, ja.
Das hat sich eingeladen, ja, ne, wirklich.
Das
ja,
muss ich mir mal sehen, ich kenne das nur vom Hören sagen. Ja. Muss ich mal sehen, mal gucken, wie das aus der Nähe aussieht. So, natürlich gibt es noch ein bisschen mehr da, zu besprechen mit euch, weil es ist nicht nur Kudamm 56, 59. Ihr habt in der Zeit natürlich Bibi und Tina weiterentwickelt und ihr habt noch andere Musik gemacht. Dann müssen wir Bibi und Tina natürlich auch mal ansprechen, weil das ist Deutschlands erfolgreichste Kindershow als Familienshow unterwegs. Die Verhexte Hitparade, wie ist da der Stand 2024 jetzt im April?
Also die Verhexte Hitparade, die ist jetzt seit Monaten auf Tournee und weil sie so erfolgreich ist, haben wir sie ein weiteres Jahr verlängert. Und das ist eigentlich so eine Freude für uns, Kindermusik zu machen, die, glaube ich, die Kinder richtig abfeiern und die nicht so den kompletten Klischees entspricht. Also das war eigentlich so unser Ansatz. Also jetzt nicht diese üblichen Kinderlieder, ich möchte über die nicht urteilen, aber die hätten mich als Kind nicht interessiert, sondern ich wollte als Kind immer Kinderlieder haben, die ich cool finde oder so. Und das ist, glaube ich, bei der Generation Bibi und Tina irgendwie passiert, aber auch das ist wie immer, eigentlich, das kann man nicht planen, es ist einfach passiert. Und das ist so ein Vergnügen, weil wir diese Geschichten ja auch immer selber schreiben dürfen, zusammen mit einer Kollegin von, die Firma heißt Killings und unsere Freundin dort heißt Gabi und wir dürfen uns diese Geschichten immer ausdenken und dann schreiben wir eine Geschichte und haben so viel Spaß dabei und jetzt geht's um ein Alien und die Kinder drehen durch.
Ja, es geht eigentlich auch um Funky Fröhlich. Das ist die Radiomoderatorin. Das Ganze in Funky, na klar, die ist immer fröhlich, die ist immer gut drauf. Ne? Das ist so. Und das Radio heißt ja Radio Flamingo. Mhm. Und die haben im Prinzip so eine Roadshow, also die reisen von Stadt zu Stadt. Und Funky Fröhlich nervt eigentlich alle, weil sie besonders gut drauf ist und wird dann von einem Alien entführt. Und mehr möchte ich nicht verraten.
Wo holt ihr diese Ideen her? Ganz ehrlich.
Das war Peters Idee. Ja. Das war wirklich so. Peter kam, ich habe die Idee für die neue Show.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr.
Doch, das warst du.
Ja. Gott, ich krieg das heißt, ihr habt nach der Premierenfeier irgendwo ihr habt nach der Premierenfeier irgendwo einen getrunken, weißt du? Und dann sagt Peter mitten in der Nacht, ich habe die Idee.
Ja, so ungefähr ist das.
Manchmal ist das tatsächlich so bei einem von uns. Also Ulf kommt mit solchen Ideen, ich komme mit solchen Ideen und die haben selten was glücklicherweise mit Alkohol zu tun. Das ist oft fliegt mir das in der Nacht zu.
Beim Yoga.
Aber von 10 Ideen, die ich habe, sind 9 auch echt Müll.
Aber eine ist geil.
So, und dann müssen wir einander da austauschen. Tatsächlich oft beim Yoga. Ich bin kein Yogi und dann, wenn ich auf der Yogamatte liege zum Entspannen, rattert es bei mir im Kopf und dann kommen bei mir manchmal Ideen. Also aus der Entspannung raus dann halt, ne?
Ich habe das beim Rasenmähen.
Siehst du? Ja klar, weil man nichts muss, ne? Ja. Da kommt auf einmal so ganz entspannt so die Idee und ich muss dazu sagen, die Bettina, die auch die Drehbücher mitgeschrieben hat von Bibi und Tina, den Film, die schreibt dann die Dialoge. Also das ist nämlich auch noch ganz wichtig, also weil wir wollen, dass das alles so diesen Guss hat, das echte Bibi und Tina Gefühl, das ist uns immer ganz wichtig.
Ich glaube, wir sollten den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wie das sowas so ist, ne? Also das eine ist ja, du denkst dir eine Geschichte aus und sagst, es passiert das und das und das und dann schreibst du die auf und dann kommt da aber zum Beispiel in dem Fall die Bettina Bürgerding, die kann so tolle Dialoge schreiben und die schreibt dann, wie du sagst, die Dialoge und dann geht das wieder zurück an uns und dann diskutiert man und wo findet welches Lied statt und so. Auch das ist halt dann im Endeffekt wieder Teamwork und das macht so einen Spaß, aber dass die Kids das dann so abfeiern, das ist natürlich völlig irre. Und da hat Christoph Drewitz, der auch die Regie macht bei Kudamm, Romeo und Julia, macht natürlich auch die Regie bei Bibi und Tina und hat das so herrlich inszeniert und so lustig. Also ich fand schon als Kind so Außerirdische so spannend. Obwohl ich überhaupt nicht dran glaube, aber ich fand das so und
E.T. nach Hause telefonieren.
Genau, ja, sowas. Und das funktioniert halt auch immer noch. Die Kids finden das ganz spannend.
Ja, die schreien, also das ist immer so, Bibi fragt dann irgendwie das Publikum, wenn ihr da irgendwas Komisches seht, sagt uns Bescheid. Und dann blinkt da von hinten dieses Alien auf und die Kinder, das ist irre, dass da irgendwie passiert. Also wir saßen halt auch in Leipzig, also bei der Premiere und man weiß ja auch immer nicht, wie das funktioniert. Kinder sind ja wirklich so, die kannst du auch nicht hypen. Nee. Da kannst du gar nichts machen. Entweder gefällt es denen oder nicht. Mhm. Und
dazwischen gibt es nichts.
Nee. Und das war wirklich so, ich war so erleichtert, weil das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Das ist immer so eine Art, wie soll ich sagen, schon so eine Tradition. Ne? Jedes Jahr machen wir, also alle 2 Jahre eine neue Show, aber jedes Jahr eine Tour und das ist, ja.
ich glaube, wir hatten uns ja auch, ich glaube nicht nur, ich weiß, wir hatten uns ja auch während der Corona-Zeit unterhalten und so.
Ja.
Und weil wir ja immer alle so meckern und so, ich muss mal sagen, hier zum Beispiel die sogenannten Corona-Hilfen, ja, die haben uns wirklich geholfen.
Gerettet.
Das möchte ich jetzt auch mal sagen. Also da war es dann tatsächlich, dass Bibi und Tina, das ist ja unsere Firma, und wir waren ja kurz vorm Bankrott. Also wenn das schiefgegangen wäre, dann wären wir halt pleite gewesen. Ne? Und weil das ist richtig teuer, so eine Show auf die Straße zu schicken in 60 Städten. Also du bist ja mit mehreren LKWs unterwegs und musst alle Darsteller bezahlen und willst natürlich nicht Konkurs gehen. Und da haben wir also diese Corona-Hilfen beantragt und haben es dann geschafft, die letzte Tour auch wirklich durchzuziehen. Und das war so eine Tour, geht ein Jahr lang im Vorverkauf und du weißt nicht, kommen jetzt 100 Leute oder wir müssen immer so um die 1000 haben, damit wir einigermaßen ins Plus kommen. Und das war dann mal etwas Gutes. Bürokratisch fragwürdig, weil das war so viel Arbeit, das alles auszufüllen, aber das war wirklich was,
ja, und Tolles. Das war halt auch so wichtig, weil es hängen ja so viele Schicksale dran. Die ganzen Schauspieler, die ganzen Musical-Darsteller, die einfach gar nicht wissen, ob sie arbeiten dürfen, nicht arbeiten dürfen, ob sie sich neue Jobs suchen müssen. Viele haben sich neue Jobs gesucht, weil sie halt Angst hatten, das geht jetzt immer so weiter, dass das irgendwie so wackelig ist. Und das hat geklappt durch die Hilfen.
Und wir hatten damals so einen Not-Telefon-Call, wo wir gesagt haben, das ist jetzt hier der letzte Moment, ob wir das machen oder nicht. Und und dann hat das funktioniert.
Ja, wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Risiko, wir können die Leute nicht hängen lassen. Haben auch ausgerechnet, was passieren würde, wenn alles schief geht. Und wir haben gesagt, okay, dann verlieren wir halt das, aber wir machen es jetzt.
Danke dafür.
Das ist so genial. Du siehst jetzt halt eben 5-jährige Kids, die waren noch nicht geboren, als die Lieder geschrieben wurden, weil die Lieder sind 10 Jahre alt teilweise. Das sind jetzt richtig alte Oldies und das ist schon.
Naja, Oldies würde ich noch nicht sagen, aber für die Kinder schon.
Ist das uralt? Ja. Stell dir mal vor, mit 7 irgendwas aus den 60ern. Also da fand ich das schon richtig, weißt du, so ist es ein bisschen, so wie ein 80er-Kid, was dann irgendwie so von 68 irgendwelche Lieder. Dafür ist das schon cool irgendwie. Auch Pippi Langstrumpf war ja auch so alt.
Naja,
war
ja auch so alt. Oder das Lied Mädchen auf dem Pferd, das wurde jetzt auch nochmal dann für die Kids ein richtiger Hit. Also für die Generation danach dann nochmal. Also es war schon obskur.
Das ist krass, ne? Ja. Und die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Also da werden wir in den nächsten Jahren noch viel, viel Spaß dran haben. Dann frage ich jetzt mal kurz am Ende unseres Gespräches noch. Ihr habt ja zwischendurch eine ganze Menge auch gemacht für Kim Fischer zum Beispiel und für Max Rabe. Habt ihr dann noch zwischendurch Künstler, die ihr auch noch unterstützt und produziert neue Alben? Weil ich glaube, Marcella Rockefeller und so weiter, der wird ja von euch auch regelmäßig gefeatured und unterstützt. Ne? Was ist da? Macht ihr noch nebenbei oder habt ihr gar keine Zeit mehr? Neben 59 und Bibi und Tina und was ihr sonst noch macht?
Also mit jemandem wie Max, wer kann denn schon Nein zu Max Rabe sagen?
Niemand.
Ist ein Hausfreund. Marcella ist Familie. Das ist wie so eine Schwester oder Bruder, je nachdem, wie er sich geschminkt hat. Genau, was er für ein Outfit anhat. Marcella wird bei uns auch immer einen Spot kriegen. Und ansonsten würde ich wirklich sagen, eigentlich machen wir jetzt Musicals. Also ich bin froh, wenn wir das schaffen. Ne? Also das ist so ganz ehrlich, ja.
Dann sind wir für heute erstmal am Ende unseres Gesprächs. Ich hoffe, dass es nicht wieder 2 Jahre dauert, weil wir können ja nach einem Jahr schon mal ein kleines Resümee von 59 ziehen.
Gerne, sehr gerne.
Ja, gerne. Und du musst ja verraten, lieber Peter, oder ihr müsst verraten, was du jetzt noch nicht verraten darfst, weil es kommt ja wieder was. Also zwischen 59 und 63 passiert wieder irgendetwas. Was es ist, werden wir dann erfahren, vielleicht hoffentlich in dieser Sendung.
Ja.
Ja,
wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
Kurzer Hinweis auf den anderen Podcast, den man auch gern hören kann, Liebe, Sex und Tod. Und ansonsten hier beim BB-Radio Mitternachtstalk bleiben, bei dem heute Ulf Leo Sommer und Peter Plate zu Gast waren.
Dankeschön.
Ihr Lieben, es war wieder ganz toll.
Ja.
Dankeschön.
Es ist wie zu Hause, oder?
Ja, es ist wie zu Hause.
Tschüss.
Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.